Klemme und Tupfer. Skalpell. Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit mal wieder herzlich willkommen zurück. Grüße Justin, wie geht's? Und wie immer, führ uns doch mal ein.
Ja, moin moin, es ist gerade Sonntagmorgen, wenn wir diese Folge hier aufnehmen. Und ja, mir geht's eigentlich ganz gut, ne? Und wir befinden uns ja immer noch mitten im Zulassungsverfahren für das Jahr 2020. Und jetzt müsste es ja bald mal soweit sein, beziehungsweise je nachdem, dass dann die Zulassungs- oder Ablehnungsbescheide reinflattern. Und es kann ja auch sein, die TMS-Ergebnisse sind ja zu dem Zeitpunkt, wo die Folge hier hochkommt, ja auch schon draußen, dass absehbar ist, dass es vielleicht leider Gottes dieses Jahr nichts mit der Zulassung wird. Und einmal dazu, wenn ihr emotionalen Support braucht, hört euch eine andere Folge von uns an, die heißt dann irgendwie Zwangsgedanke, Medizinstudium oder irgendwie sowas in der Art. Und heute soll es aber wirklich darum gehen, dass wir versuchen möchten, euch eine Art Plan mit an die Hand zu geben. Was könnt ihr jetzt konkret machen, wenn ihr jetzt vermutet, dass ihr keinen Platz bekommt oder jetzt wisst, okay, ich werde dieses Jahr keinen Platz bekommen. Wir wollen sozusagen so eine Art, ja, wir haben uns ein kleines Flussdiagramm zusammengestellt und werden jetzt einfach mal schauen, je nachdem, wie die Ausgangslage ist, was könnt ihr jetzt als nächstes machen? Welche Alternativen habt ihr jetzt quasi?
Genau, das Ganze ist eine ziemlich individuelle Sache, weil ja die Ausgangssituation ist ja für jeden da dann doch ziemlich unterschiedlich, abhängig davon, wie gut das Abitur ist, vielleicht auch wie gut der TMS war oder halt eben wie leider nicht so gut der TMS war. Genau, und dann würde ich sagen, springen wir mal rein. Oder vorerst erstmal natürlich Glückwunsch an die Leute, die einen Platz bekommen haben. Für diejenigen kommen natürlich dann bald auch mal wieder mehr Folgen. Aber jetzt lass uns doch mal reinspringen. Was passiert, Justin, wenn ich jetzt eine Absage bekommen habe? Klar, ein paar Tage darf man auch ruhig mal ein bisschen traurig sein und trauern, aber dann ist es ja dann auch echt ganz nett, wenn man so eine kleine, ja, eine Struktur sich gemacht hat, so einen kleinen Schlachtplan sich aufgestellt hat für die Zukunft. Wie werde ich jetzt weiter rangehen, um ja dann doch vielleicht noch nächstes Jahr oder darauf das Jahr den Studienplatz zu bekommen? Hoffentlich natürlich so früh wie möglich. Aber sich da so einen schönen Plan aufzustellen, ist da vielleicht das Beste, ne?
Ja, also das Erste, was ich machen würde, ist, man erfährt ja, meine ich, die eigene Punktzahl im jeweiligen Auswahlverfahren. Ihr wisst ja, es gibt die Abiturbestenquote, das Auswahlverfahren der Hochschulen und die zusätzliche Eignungsquote. Und so wie ich das verstanden habe, müsste man ja eigentlich für jeden Bereich sozusagen eine Punktzahl bekommen haben. Und dann gibt's ja eben auch die Auswahlgrenzen, die kommen dann eben auch mit raus, wenn die dann da von den Unis und so weiter beziehungsweise über Hochschulstart dann rausgegeben werden. Und da würde ich einfach mal so eine Art Analyse betreiben und einfach mal gucken, wie viele Punkte habe ich bekommen und wie viele Punkte hätte ich gebraucht. Und dann ja gibt's mehrere Optionen, da muss man dann eben gucken, wie ist die Ausgangslage. Beispiel, ich habe ein sehr gutes Abitur. Ja, gehen wir mal erstmal in diese Richtung. Ich habe ein gutes Abitur und es hätte für mich fast über die Abi-Bestenquote gereicht, aber aus irgendeinem Grund, warum auch immer, habe ich dieses Jahr keinen Platz bekommen. Dann würde ich eigentlich als allererstes mal gucken, und das gilt eigentlich so gut wie für jede Quote, habe ich die Möglichkeit, den Hamnat oder den TMS zu schreiben. Also wenn ich den TMS noch nicht geschrieben habe, dann würde ich eben den TMS schreiben, weil der eben für das Auswahlverfahren und für die zusätzliche Eignungsquote noch sehr groß ist, sehr wichtig ist. Ja, würde ich den eben schreiben. Und sonst gibt es auch immer noch die Möglichkeit des Hamnats. Ist gerade für Leute mit einem recht guten Abitur besonders relevant, einfach weil die Punktzahl vom Test mit der Punktzahl vom Abitur zusammen kalkuliert wird und dann eben eine Gesamtpunktzahl ergibt. Nachteil ist eben, dass man nur sich damit dann in Hamburg und Magdeburg bewerben kann mit dem Hamnat. Auf der anderen Seite muss man wiederum sagen, erstens, Hamburg ist eine schöne Stadt und zweitens, man will ja irgendwie den Platz bekommen.
Das ist so. Und der Vorteil vom Hamnat ist, dass du den öfter schreiben kannst. Das ist jetzt nicht wie beim TMS, dass du den nur einmal im Leben schreiben kannst und das ist dann dein Ergebnis für den Rest deines Lebens. Beim Hamnat hast du immer wieder die Chance, sich da vielleicht dann doch nochmal zu verbessern, ne?
Genau, das ist so die Sache, die ich machen würde, wenn ich ein sehr gutes Abi habe. Ich vermute aber in der Regel, dass das gar nicht so viele Leute betreffen wird, weil erstens, entweder hast du ein sehr gutes Abi und bist direkt reingekommen oder durchs Zulassungsverfahren generell, weißt du, hat sich das ja so ein bisschen verteilt, dass die Abiturbestenquote ja sozusagen jetzt 30% anstatt 20 umfassen, sodass da nicht mehr so viele Leute mit reinfallen. Und ein Großteil hat dann trotzdem auch den TMS geschrieben und braucht dann auch keinen besonders guten TMS mehr, um irgendwie einen Platz zu bekommen. Also ich
ja, fand, und häufig ja, werden dann die, die über die Abiturbestenquote vielleicht nicht reingekommen sind, aber von mir aus ein Abi von 1,3 oder sowas haben, dann vielleicht dann über die, übers Auswahlverfahren der Hochschule dann einen Platz bekommen haben. Aber das ist ja das, was du ja gerade meintest über den TMS dann, ne?
Ja, ganz genau. Deswegen würde ich da halt einfach sagen, da würde ich gucken, dass man das geregelt, aber ich glaube, das betrifft eben nicht so viele Leute. Sollte das aber dich doch betreffen und du hast dem TMS zum Beispiel schon geschrieben, dann kannst du immer noch versuchen, würde ich vorschlagen, in die Kategorie der Schulnoten unabhängigen Kriterien zu gucken. Und die sind auch hier wieder in dieser Folge besonders relevant. Da haben wir die Berufsausbildung, die anerkannte Berufstätigkeit, den Dienst und den Preis. Und in dem Fall, ich habe hier meinen USB-Stick genannt, für den Fall wäre besonders wichtig, dass man überlegt vielleicht, wenn du ein Jahr Zeit hast, dann ein FSJ zu machen. Einfach aus dem Grund, dass man in der Zeit auch sein Krankenpflegepraktikum ja bereits vor dem Studium ja durchführen kann. Das benötigt man auch bis zum Physikum und dann hat man das einfach schon direkt abgehandelt. Das sind 3 Monate. Wer alles zum Krankenpflegepraktikum wissen möchte, hört euch die dazugehörige Folge gerne an. Und ja, da würde ich einfach sagen, dass das einfach da besonders sinnvoll wäre, weil man auch da Erfahrung sammeln kann und eben im Falle dessen, dass man dann eben doch mit seinem sehr guten, aber vielleicht nicht für die Abiturbestenquote knapp nicht reichendes Abitur dann eben doch noch Punkte sammeln kann, da man ja für den Dienst an einigen Universitäten, wenn man dann doch ins ADH fällt, dann eben auch Punkte bekommt. Ja, das ist eigentlich meiner Meinung nach dann doch recht sinnvoll. Da muss man nur gucken, dass man dann die Fristen einhält, weil da gibt es ganz bestimmte Fristen, bis wann da dieser Dienst und so dann ja abgehandelt sein muss.
Ja, und wie lange der durchgeführt werden muss. Genau. Ne? Ist das nicht auch irgendwie auf eine, ich weiß jetzt nicht, auf wie viele Monate das begrenzt ist, beziehungsweise wie viele man mindestens machen muss, damit man sich den anrechnen lassen kann, ne?
Ja, genau, ich glaube, das sind 10 oder 11 oder sowas und muss bis Datum XY vor Bewerbungsfrist dann halt auch durchgeführt worden sein. Aber das könnt ihr alles bei Hochschulstart durchlesen, das steht da ganz genau. Ja, Lukas, wie ist denn die nächste Option?
Was gibt's noch? Die nächste Option jetzt für Personen mit einem relativ schlechten Abitur.
Macht ruhig, ja, doch.
Ja, das ist dann die, ich sag mal, mit einem relativ schlechten Abitur wird man jetzt wahrscheinlich keinen Platz mehr über das Auswahlverfahren der Hochschule bekommen und klemmt sich dann quasi so ein bisschen an die ZEQ. Die wird sich ja in Zukunft ein bisschen verändern. Also die Wartezeiten werden ja ein bisschen weniger werden, also weniger wert werden, man wird weniger Punkte bekommen, bis hin dazu, dass man, dass die Wartezeiten ja gar nicht mehr angerechnet werden. Und ich sag mal, wie sich die Quote entwickeln wird, das steht ja auch noch, meine ich, noch nicht wirklich irgendwo so festgeschrieben, ne? Wie die Punkte dann verteilt werden. Was man jetzt aber halt vermuten könnte jetzt schon, dass es dann sehr viel um den TMS gehen wird, wie das ja jetzt ja auch schon der Fall ist, aber auch, ich sag mal, Berufsausbildung oder die Berufstätigkeit einfach anerkannt werden und man darüber dann die Punkte sammeln kann, dass sich die Punkteverteilung mehr in diese Richtung verschiebt. Dann ist natürlich die Frage, habe ich den TMS schon geschrieben oder muss ich den eventuell oder kann ich den eventuell noch schreiben? Dann wäre natürlich der nächste Schritt zu sagen, gut, ich bereite mich extrem auf den TMS vor und schreibe den so gut wie ich eigentlich kann und überlege, ob ich nicht vielleicht eine Berufsausbildung anfange und Berufstätigkeit eben sammeln, um darüber dann die volle Punktzahl zu erreichen.
Ja, beziehungsweise, darf ich mal kurz einhaken?
Klar.
Vor allem bei Leuten mit der Wartezeit in dem Sinne vielleicht eher sogar, habe ich die Ausbildung vielleicht schon, aber habe noch nicht drin gearbeitet, weißt du, wie ich meine? Weil
ja, klar.
Leute über die ZTQ in der Regel dann wahrscheinlich, wenn sie aus der alten Wartezeitquote kommen, die es ja nicht mehr gibt, dann vielleicht die Ausbildung schon haben. Und dann könnte man überlegen, wie kann ich eben in dieser kurzen Zeit bis zum nächsten Jahr, weil ja ab dem Sommersemester, hast du ja ganz richtig gesagt, 2022, dass ja dann eben diese keine Punkte mehr für die Wartezeit geben wird. Wie schaffe ich es in der ganz kurzen Zeit jetzt irgendwie noch Punkte zu sammeln, die mit meiner Wartezeit sozusagen auch noch verrechnet werden können? So, kannst gerne weitermachen.
Ja, für die Person wäre aber dann auch tatsächlich interessant, dass man vielleicht nächstes Jahr noch die Punkte aus der Wartezeit vielleicht mitnimmt. Ich sag mal, wenn man jetzt eine abgeschlossene Ausbildung hinter sich hat, dann hat man das ja in der Regel 3 Jahre lang die Ausbildung gemacht, hat dementsprechend schon 6 Wartesemester von, ich glaube maximal 15 werden angerechnet, ne?
Ja.
und ich arbeite jetzt noch ein Jahr in dem Beruf, dann habe ich ja wenigstens 8. Also das ist zwar jetzt nicht, das ist zwar jetzt so knapp über die Hälfte, aber vielleicht hat man dann ja, weil wo die Punktegrenze sein wird, können wir jetzt noch super schlecht abschätzen. Das wird man dann, wenn die Bescheide raus sind, wird man es dann sehen, wo die Grenzen liegen. Und vielleicht hat man ja dann sogar darüber nächstes Jahr eine Chance. Aber das steht natürlich in den Sternen, ob das geht oder ob das nicht geht. Aber ansonsten, genau wie du sagst, am besten irgendwie Berufstätigkeit, Berufserfahrung sammeln und ja, dann darüber versuchen, dann in den nächsten Jahren vielleicht einen Platz zu bekommen. Und ansonsten, ich sag mal so, wenn man eine Ausbildung gemacht hat und sich vielleicht eh in dem Job sehr wohl fühlt, warum dann nicht einfach weiter dort arbeiten und ja, ich sag mal, Semester für Semester versuchen, sich neu zu bewerben, wenn man denn sagt, okay, ich könnte mir halt auch vorstellen, einfach in dem Beruf weiter so zu arbeiten, ne?
Ja, also zusammengefasst, ich fasse erstmal zusammen, was wir damit meinen. Wenn euer Abitur, ich meine, wir müssen vielleicht nochmal kurz ein bisschen definieren, vielleicht ist das nicht so klar geworden, was heißt ein schlechtes Abitur? Wir reden hier generell, wenn wir in der Bewerbung für die Medizin jetzt hier irgendwie uns über Abiturdurchschnitte, wenn wir darüber sprechen, gibt es eigentlich keine schlechten Abiture. Also ist Abiture der Plural? Na gut, wie auch immer. Also ich sag jetzt mal einen Schnitt von 2,0, der wahrscheinlich, oder 2,3, das sind ja eigentlich kein schlechtes Abitur, aber schlecht im Sinne von, ne, dass diese Leute zum Beispiel dann irgendwie eher Wartezeit haben. Also, was wichtig ist, wenn ihr denkt, dass euer Abitur nicht so gut ist, dass es jetzt bisher auch in den letzten Jahren nicht über das ADH gereicht hat, über die Bestenquote sowieso nicht, dann würde ich gucken, als erstes, gut, wie viel Wartezeit habe ich jetzt für dieses Auswahlverfahren gehabt? Oder für dieses Zulassungsverfahren gehabt, habe ich beim nächsten Mal zum Beispiel anstatt 13 dann vielleicht sogar die 15 Wartesemester, weil dann bist du ja wirklich gecapped und hast dann ja nochmal die maximale Punktzahl herausgezogen, habe ich den TMS geschrieben, ja, und wenn ich das getan habe, dann habe ich bereits dieses Jahr Berufstätigkeit oder Berufstätigkeit, die ich mir anerkennen lassen kann, gesammelt. Wenn nein, dann würde ich überlegen, ob ich es dann noch mache, weil, wie gesagt, eines der schulnotenunabhängigen Kriterien, wie gesagt, diese Berufstätigkeit ist. Über ein Jahr, auch da gibt es wieder besondere Fristen. Da könntet ihr dann auch nochmal Punkte sammeln. Da würde ich einfach gucken, wie schaffe ich es bis zum Sommersemester 2022, da irgendwie noch die letzten Punkte rauszufriemeln, die es noch gibt. Und dann als letzte Alternative, das kann man versuchen, da muss man aber sehr gut abschneiden, ist eventuell dann eben doch auch nochmal der Hamnat. Denn der Hamnat ist ja mittlerweile nicht nur, beziehungsweise der war schon immer unbegrenzt häufig wiederholbar, aber er benötigt halt eben keinen besonderen Abiturdurchschnitt mehr. Damals war es ja so, dass man zum Beispiel in Berlin nur bis 1,5 oder 1,6 eingeladen wurde, in Hamburg bis 1,8, in Magdeburg bis 1,9 oder so. Mittlerweile kann da jeder dran teilnehmen. Und auch da sollte man dann versuchen, würde ich zumindest machen, es ist ein Test, kostenlose Teilnahme, warum sollte man es nicht versuchen, wenn man besonders gut abschneidet, dann hat man vielleicht auch da doch nochmal eine Chance.
Ja. Ich meine auch, dass der Hamnat für die ZEQ an den jeweiligen Unis, also Magdeburg und Hamburg, auch mit eingerechnet wird. Ja. Von daher macht es auf jeden Fall Sinn, den mitzuschreiben. Also Hamnat bleibt nach wie vor, finde ich, für sehr viele eine gute Option. Einfach aus dem Grund, dass man den öfter schreiben kann. Aber ansonsten, was kann man denn machen, wenn das jetzt alles wahrscheinlich nicht passen wird, darüber einen Platz zu bekommen für jemanden, der, ich sag mal in Anführungszeichen, ein schlechteres Abitur hat? Man gibt ja immer noch Möglichkeiten, ich sag mal, Hochschulstart unabhängig ins Studium zu kommen oder ja, irgendwie ins Medizinstudium zu kommen. Welche Möglichkeiten hätte man denn da noch?
Ja, da haben wir eine ganze Menge. Da gibt es tatsächlich noch eine relativ große Palette, die natürlich nicht Mitte der ersten Wahl sind, sag ich mal so. Aber wo wir auch schon einiges von abgehandelt haben. Ein Punkt wäre natürlich die Bundeswehr. Ja, da haben wir eine ausführliche Folge zu gemacht, brauchen wir nicht nochmal alles wieder aufräumen. Dann die Privatuniversitäten in Deutschland, da gibt es ja 5 in der Zahl, meine ich. Wir wissen, da kommen dann Kosten drauf zu, aber wir versuchen wirklich nochmal dazu einzelne Folgen hochzuladen. Da sollte man natürlich wissen, auch da gibt es bestimmte Qualifikationen, die man erfüllen muss, also für die Bewerbung. Auch da wird teilweise das Abitur berücksichtigt, aber teilweise eben auch überhaupt nicht. Und Witten zum Beispiel hat ja auch diesen umgekehrten Generationenvertrag. Also auch da ist es irgendwie, ja, finanzierbar, würde ich schon sagen. Und dann ist natürlich noch eine Möglichkeit das Ausland, ne? Und darüber haben wir auch eine Folge gemacht, da ist Lukas unser Experte. Und ich muss sagen, jetzt so rein von, aus, wenn man jetzt mal nicht von den Kosten spricht, ne, kannst du ja das Ausland eigentlich als Erfahrung empfehlen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein Studium, also genau wie man es in Deutschland eigentlich auch macht. Also das Medizinstudium tut sich da von der Qualität auf jeden Fall nichts. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, wenn man denn die finanziellen Möglichkeiten dafür hat oder eben bereit ist, sich von mir aus einen Kredit aufzunehmen. Ist natürlich immer schwierig, das Ganze zu empfehlen, weil der Wechsel nach Deutschland immer schwieriger wird. Das ist also wirklich, das unterschätzt, oder ich habe das vielleicht am Anfang auch ein bisschen unterschätzt, als ich ins Ausland gegangen bin. Bei mir hat es zum Glück geklappt, allerdings muss man sagen, war es bei mir ja auch ein bisschen anders. Es war jetzt bei mir nicht so, dass ich über dieses reguläre Verfahren, sage ich mal in Anführungszeichen, nach dem Physikum, wie man sich das ja so wünscht, das Physikum im Ausland zu machen und dann sich in Deutschland zu bewerben auf das fünfte Fachsemester. Den Weg bin ich nicht gegangen. Ich bin nach einem Jahr, habe ich den Hamnat geschrieben und bin dann darüber regulär ins erste Studienjahr gekommen. Also eigentlich, sagen wir mal in Anführungszeichen, so über das reguläre Studienverfahren in Deutschland, wieder über Hochschulstart, bin ich dann in Deutschland reingekommen. Der Wechsel ist da wirklich ziemlich kritisch. Das habe ich von sehr vielen mitbekommen, die mit denen ich auch zusammen studiert habe, die auch in Ungarn geblieben sind. Und da können wir in einer anderen Folge nochmal gerne drüber sprechen. Da werde ich ja nochmal drauf eingehen, wie das bei vielen abgelaufen ist. Man könnte so, also ich würde so sagen, so 60% sind schon dann in Ungarn im Endeffekt geblieben. Und ja 40% haben dann vielleicht einen Platz in Deutschland bekommen.
Da sollte man immer vorsichtig sein. Also es soll jetzt von uns auch gar nicht so dahingerotzt klingen, dass man sagt, so ja, sonst geht's halt ins Ausland. Wir wissen, dass das gerade Lukas weiß ja auch, was das für eine Riesenentscheidung ist und was das auch für ein Aufwand ist, der dahinter steckt. So soll es gar nicht klingen, aber das soll sozusagen so ein bisschen so eine zusammenfassende Folge sein, von welche Optionen sich überhaupt irgendwie vielleicht noch bieten würden, ne?
Ja, ich möchte nur eigentlich jedem quasi, der sagt, okay, finanziell wäre das vielleicht möglich, aber ich traue mich nicht so richtig, den würde ich gerne dazu unterstützen, wenn es wirklich nur rein darum geht, ich traue mich vielleicht nicht ins Ausland zu gehen oder ich habe da ein bisschen Angst vor diesen Schritt zu gehen, was ich hundertprozentig verstehen kann, aber rein von der Erfahrung her hat es mir super gut im Ausland gefallen und ich glaube auch den Kommilitonen, mit denen ich da zusammengelebt habe, denen ging es halt sehr, sehr, sehr ähnlich. Ist eine Option, die man sich wirklich sehr, sehr, sehr gut durch den Kopf gehen lassen muss, gerade aus finanzieller Hinsicht, aber ich persönlich habe halt eine super Erfahrung gemacht im Ausland.
Kommen wir noch zu einem Punkt, der dann doch relativ viele Leute betreffen könnte. Und zwar, ich würde sagen, in die Gruppe bin ich damals auch reingefallen. Dieses Jahr, mein Abitur ist gut, aber es reicht schon nicht für die Abiturbestenquote. Und was mache ich denn jetzt dann? Also mein Ausgangspunkt damals, kann ich ja mal so sagen, war, ich hatte ein Abitur von 1,5. Also eigentlich muss man sagen, keine schlechte Ausgangslage, wenn man überlegt, dass ich halt den Hamnat und den TMS schreiben kann. Mittlerweile ist es ja so, dass man für den TMS gar nicht mehr so viele Punkte braucht, wie es damals nötig war, weil damals war es ja so, dass man den TMS geschrieben hat und eigentlich eine Art fixen Prozentrang brauchte oder Standardwert brauchte, damit einem so und so viel von der Abiturnote dann gut geschrieben wird und eine Verbesserung von, ich sag mal, 0,7 oder 8, was es dann ist, dann irgendwie bekommen hat. Nur leider gab es zum Beispiel keinen Prozentrang, der gesagt hat, gut, du kriegst 0,3 besser oder 0,4. Man musste schon einen bestimmten Wert erreichen. Das ist heute nicht mehr so. Der TMS wird anders verrechnet. Und deswegen bieten sich da sowieso schon bessere Chancen. Also ich habe jetzt schon häufiger gelesen, dass Leute mit einem, ich würde sagen, mittelmäßigen TMS oder mit doch eher so jemanden, der so im Durchschnitt liegt und einem Abitur von 1,4, 1,5 dann doch bei einigen Universitäten dann doch auch ein paar Chancen hatte, einfach weil man sich ja mittlerweile auch für alle bewerben kann. Also was würden wir euch raten? Wir würden natürlich gucken, erstmal wie gesagt, analysiert, wie viele Punkte habt ihr bekommen und worüber habt ihr diese Punkte gesammelt und gibt es noch weitere Möglichkeiten, worüber man Punkte sammeln kann? Ich meine, das klingt super banal, aber man sollte sich das vielleicht wirklich mal irgendwie mit einem Blatt Papier nehmen und einfach mal aufschreiben. Und dann würde ich einfach gucken, habe ich den TMS geschrieben? Ja oder nein? Wenn nein, dann würde ich sagen, ist das eigentlich Muss. gerade für euch, ein TMS schreiben ist dann eigentlich ein Muss, weil der einfach, wie gesagt, gerade für das Auswahlverfahren der Hochschulen auch eine hohe Relevanz hat. Und wenn ihr das schon getan habt und ihr habt darüber keinen Platz bekommen, ich meine, man kann den TMS, der Wert ist ja gesaved, ihr könnt ihn auch fürs nächste Verfahren ja wieder benutzen, ihr könnt den TMS auch nur einmal schreiben, dann würde ich halt einfach gucken, könnte das eventuell zum Sommersemester reichen oder zum Wintersemester, kann man ja dann gucken. Und dann gibt es noch eine Option und da sind wir dann wieder bei den Aufnahmetests generell, das ist dann wieder der Hamnat, ne? Also ich glaube, der Hamnat ist da dann auch wieder eine Riesenoption, den man auf jeden Fall ja erwägen sollte, dass man den dann da auch nochmal mitnimmt.
Ja, genau. Eigentlich, ja, der Hamnat ist eigentlich wie für fast alle Quoten, beziehungsweise halt bis auf die Abiturbestenquote eigentlich für viele eine sehr, sehr, sehr gute Option, da nochmal ein paar Punkte zu sammeln, ne? Aber es gibt ja noch andere schulnotenunabhängige Kriterien, die man ja auch noch beeinflussen kann, ne? Und da ist dann auch wieder die Frage, habe ich vielleicht die Zeit, bis zum nächsten Jahr ein FSJ nochmal zu machen oder halt einen Berufsfreiwilligendienst, wie heißt das eigentlich? Gibt's auch noch, ich weiß gar nicht so richtig, wo der Unterschied da ist, aber ich sage jetzt einfach mal FSJ oder vielleicht sogar halt auch eine Ausbildung anzufangen, ne? Das ist ja wäre ja auch noch eine,
da gibt's
noch
ganz
eine
viele Möglichkeit
oder eine Option, ja, darüber nachzudenken.
Ja, man muss ja gerade bei dieser Quote gucken oder bei dieser Sparte, die wir jetzt anschreiben, das sind ja wahrscheinlich alles Leute, die gerade aus dem Abitur kommen. Ist zumindest bei mir ja so gewesen. Und ich wollte unbedingt in dem Jahr anfangen und das haben ja alle anderen auch. Also beziehungsweise es geht ja den meisten so, die möchten am liebsten direkt anfangen. Und damals war es ja noch so, da hat dir das FSJ ja eigentlich wirklich sehr, sehr wenig gebracht. Das war zum Beispiel ein Grund, warum ich mich dagegen entschieden habe. Aber das FSJ, beziehungsweise dieser anerkannte Dienst, das muss nicht nur ein FSJ sein, wie man das herkömmlich kennt. Da gibt es ganz viele Dienste, die natürlich mit einer gewissen Laufzeit und so wieder anerkannt werden müssen. Aber da ist es eben so, dass diese ja mittlerweile im ADH von einigen Universitäten wieder berücksichtigt werden. Und doppelt gewonnen, wenn ihr das im Krankenhaus macht, sammelt ihr gleich wieder eure 3 Monate Pflegepraktikum. Das heißt, meiner Meinung nach, wenn ich ein Abitur, sagen wir mal ein Abitur von 1,4 habe, ich habe den TMS noch nicht geschrieben, dann würde ich, denke ich, ein FSJ machen, da gleichzeitig meine 3 Monate Pflegepraktikum sammeln. Ich würde mich nebenbei auf den TMS vorbereiten, den TMS schreiben und mich dann bewerben. Also ich würde vielleicht sogar sagen,
Oder wahlweise den Hamnat.
Ich glaube, ich würde sogar folgendermaßen machen, ja. Ich weiß, ihr wollt alle direkt nach dem Studium anfangen und es ging mir ganz genauso, aber mit dem FSJ bieten sich dann doch viele neue Sachen. Ich glaube, ich würde es tatsächlich so machen, je nachdem, wann die Tests jetzt demnächst wieder geschrieben werden. Gehen wir mal davon aus, der TMS wird wieder im Mai geschrieben und der Hamnat wieder im späten Jahr, ne? Dann hätte ich so gemacht, ich komme aus der Schule, ich sag mal, ich habe ein 1,4er Abi und dann würde ich das so machen, ich würde das FSJ beginnen und mich nebenbei auf den Hamnat vorbereiten. Ich würde den Hamnat mitschreiben und gucken, ob es darüber klappt. Wenn es darüber und alle anderen Dinge, die man sonst hat, halt auch angeben, was man sonst hat, ne? Gucken, klappt es einfach in diesem Jahr so? Und würde halt den Hamnat schreiben und gucken, reicht es darüber für Hamburg oder Magdeburg? Wenn es das nicht tut, fängt man halt das FSJ an oder vielleicht läuft das auch schon irgendwie so parallel. Ich weiß nicht genau, wann die anfangen. Ich glaube, die fangen oft im September oder so oder im November oder so an. Und dann würde ich das, wie gesagt, anfangen, mein Praktikum dabei machen und mich dann über den Winter oder halt im Anfang des nächsten Jahres für den TMS vorbereiten. Dann hat man ein Jahr Erfahrung gesammelt, was wir ja häufig jetzt auch gesagt haben, was im Nachhinein sehr, sehr sinnvoll ist. Man hat dann den Hamnat einfach mal geschrieben, das heißt entweder man hat es darüber schon geschafft oder man sagt, okay, aber man hat die Erfahrung schon mal gesammelt, wie das in so einem Test ist. Plus, man weiß, wie der Hamnat ungefähr läuft, wenn man unbedingt nach Berlin oder nach Hamburg oder Magdeburg möchte, dann weiß man schon mal fürs nächste Jahr, wie der so abläuft. Ja, und dann kann ich mich noch gut auf den TMS vorbereiten und habe eigentlich viel gewonnen, weil dann habe ich zum nächsten Jahr den TMS in der Tasche, ich habe ein FSJ in der Tasche, krieg darüber Punkte und habe ein gutes Abitur und dann hat man eigentlich ganz gute Chancen. Ich glaube, das wäre der Plan für Leute in diesem, die jetzt gerade vom Abitur fertig sind und ein relativ gutes Abi haben. Dann hat man sozusagen, man versucht so einen Notfallplan für dieses Jahr noch oder einfach so, okay, ich habe zwar eine Option, wenn die nicht klappt, habe ich einen guten Plan B fürs nächste Jahr, der dann auch sehr vielversprechend eigentlich ist.
Ja. Ich glaube, das ist ein guter Schlachtplan für, ja, so gut wie alle, die jetzt in der Situation stecken. Vor allem, weil ich denke, das werden auch die meisten sein, die genau in dem Fall einfach entsprechen. Eine Sache haben wir jetzt die ganze Zeit aber vorausgesetzt. Die setzen wir beide eigentlich eh irgendwie fast immer voraus, über die wir gar nicht nachgedacht haben oder jetzt auch so im Vorhinein gar nicht gesprochen haben. Und zwar sich deutschlandweit an jeder Uni zu bewerben. Das ist ja eine Sache, wie wir ja auch festgestellt haben in der einen oder anderen Facebook-Gruppe, dass nicht alle dazu bereit sind, sich, sagen wir mal, überall in Deutschland zu bewerben. Was ja eine total individuelle Sache ist und eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen kann und für sich sagt, okay, ich möchte mich nicht überall in Deutschland bewerben, sondern ich möchte mich nur an bestimmten Unis bewerben, weil ich einfach nicht weit weg von der Heimat möchte. Das kann ja auch wirklich private Gründe haben, die auch absolut nachvollziehbar sind. Wenn ich jetzt aber keinen Platz bekommen habe dieses Jahr, dann kann man sich ja vielleicht doch mal durch den Kopf gehen lassen, okay, bin ich nicht vielleicht doch auch bereit, mich an, ja, auch wenn ich aus Norddeutschland komme, beispielsweise mich auch im Süden Deutschlands zu bewerben an den Unis oder auch im Westen oder im Osten, weil wir jetzt beide ja auch gerade gesagt hatten mit dem Hamnat, den kann man halt nur in Hamburg und in Magdeburg sich anrechnen lassen. Ja, vielleicht ist das für manche auch gar keine Option, aber lasst euch doch auch das mal durch den Kopf gehen. Wie sieht's denn aus, mich halt an jeder Uni in Deutschland zu bewerben? Für uns war das damals ja einfach, ich sag mal, also für mich war es selbstverständlich, dass ich mich an jeder Uni in Deutschland bewerbe und mich einfach an jede gehe, an der ich genommen werde, weil mir egal, in welcher Stadt das ist. Das war ja für dich genau das Gleiche, aber wir haben es ja jetzt öfter mal gehört, dass es nicht für jeden so der Fall ist. Und das, ja, kann man vielleicht auch nochmal mit an die Hand gehen. Überlegt, lasst euch das durch den Kopf gehen, ob ihr nicht doch bereit seid, auch ja einfach in eine andere Stadt zu gehen, die vielleicht nicht eure Wunschstadt ist.
Ist ein sehr guter Punkt, weil damals war das bei uns ja so, wir konnten ja nur 6 Universitäten angeben. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, waren die zumindest für mich meistens eher so aus formellen Gründen, weil man das halt machen kann. Aber eigentlich war ja immer so, gut, ich schreibe den Hamnat und die Priorität liegt halt auf 1, weil da schreibe ich halt den Hamnat, weißt du, wie ich meine? Also es war eigentlich nur der Test und mittlerweile gibt es halt viele Möglichkeiten und die Universitäten gewichten eben diese Kriterien unterschiedlich. Wenn ihr jetzt gerade die Folge hört und doch nicht mehr so richtig wisst, wie war denn das nochmal mit den Quoten, dann hört auch da wieder rein. Heißt, glaube ich, das neue Zulassungsverfahren, so stehen deine Chancen oder so heißt die Folge, hört da gerne rein, da haben wir alles nochmal genauer erklärt. Du sagst ja, wie gesagt, es ist eine absolut individuelle Entscheidung und manchmal ist es auch familiär aus krankheitsbezogenen Gründen oder auch finanziellen Gründen nicht möglich, aber ihr solltet euch wirklich gut durch den Kopf gehen lassen, ob ihr das nicht doch machen wollt, weil auch da kommen wir vielleicht ein bisschen zu dem nächsten Punkt, den ich jetzt nicht groß ansprechen möchte, weil auch darüber machen wir eine eigene Folge. Es kann ja aber auch sein, dass ihr einen Studienplatz bekommt, dann für eine Universität, an die ihr nicht möchtet, unbedingt, aber dann versucht zum ersten Semester zu tauschen. Ja, es gibt ja immer noch diesen Studienplatztausch, der, muss man gleich vorwegnehmen, nicht immer funktioniert, aber ihr hättet eventuell noch eine kleine Option, besser irgendeinen Platz zu bekommen und den zu versuchen zu tauschen. Wenn man ihn nicht antritt am Ende, dann rutscht halt jemand anderes nach. Also ihr nimmt ja niemanden den Platz damit sozusagen weg. Ne? Deswegen würde ich die Option immer offen lassen, ich persönlich, und mich immer für alles bewerben. Und dann kann man immer noch gucken, mache ich es oder mache ich es nicht. Ne? Und in dem Zuge kann man dann auch noch gucken, man kann es zum Beispiel übers Losverfahren noch versuchen, wenn das normale Verfahren vorbei ist und dann dieses Nachrückverfahren kommt, dieses koordinierte Nachrücken. Aber da nur zu gesagt, beim Losverfahren bewirbt man sich dann bei den Unis selbst und nicht bei Hochschulstart. Aber Leute, da muss man ganz ehrlich sagen, die Chance ist so gering. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich das als zuverlässige Alternative sehen würde. Also darauf würde ich mich nicht verlassen.
Nee, das ist eigentlich ein reines Glücksspiel, ne?
Ja, ja. Zu guter Letzt, Lukas, es gibt ja noch, ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen unbefriedigend, aber wir möchten es euch einmal vorstellen, es gibt ja noch andere Studiengänge und auch Ausbildung, die man eventuell machen kann, die zwar jetzt nicht Humanmedizin sind, aber in den medizinischen Sektor fallen.
Ja, ja genau. Also ich sag mal, man kann ja auch aus anderen Gründen, oder vielleicht hat man ja sogar auch die, sagt man für sich selbst, okay, mich interessiert auch ein anderer Bereich und ich möchte was ganz anderes dann studieren, geht natürlich auch. Aber auch, wenn man sagt, okay, ich möchte gerne im medizinischen Bereich bleiben, gibt es da ja auch noch diverse Alternativen. Man könnte auch, das würde ich, aber das ist ja eigentlich jetzt eher gleich eine Frage an dich, bereitet ein anderes Studium, also ich stelle gleich erstmal ein paar Studiengänge vor, aber bereitet ein anderes Studium einen auch auf das Medizinstudium vielleicht ein bisschen vor, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt erstmal ein Studium anfangen, um dann vielleicht hinterher das Wissen, was ich bekommen habe, dann umzumünzen hinterher im Humanmedizinstudienplatz, falls ich dann doch noch einen Platz bekomme für Humanmedizin. Warum sage ich jetzt Humanmedizin? Weil eine der Optionen ist vielleicht halt auch Zahnmedizin. Vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der sagt, ja, ich kann mir auch Zahnmedizin sehr gut vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie der NC da jetzt ist, ob der da jetzt viel, das heißt der NC oder halt die Zulassung, ob die jetzt viel geringer ist oder ob die ungefähr gleich liegt. Aber ich meine, dass man mit etwas weniger Punkten auch eine Zulassung für Zahnmedizin bekommt. Von daher kann man sich das auch mal durch den Kopf gehen lassen, ob das vielleicht nicht auch eine Richtung ist, die einem gefällt. Ein anderer Studiengang wäre jetzt beispielsweise noch sowas wie Medizintechnik oder Psychologie. Das sind jetzt nochmal zwei sehr unterschiedliche Richtungen. Medizintechnik, muss man sagen, ist schon sehr physiklastig. Da geht es halt eben ja sehr viel um Technisches oder halt um die Technik in der Medizin. Muss man halt wissen, ob man selber der Typ dafür ist. Und Psychologie, gut, klar, das brauche ich jetzt nicht groß erklären, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es sehr, sehr, sehr viele Schüler gibt, die sagen, okay, ich möchte entweder Humanmedizin oder Psychologie machen. Also irgendwie geht das oft, ich weiß nicht, wo das Phänomen herkommt, aber irgendwie geht das oft irgendwie Hand in Hand einher. Also habe ich zumindest das Gefühl, dass es viele Psychologiestudenten gibt, die sagen, ich hätte auch mir überall vorstellen können, Humanmedizin zu machen, aber umgekehrt genau das Gleiche, dass viele Mediziner sagen, ich könnte mir auch vorstellen können, Psychologie zu machen.
Das kann durchaus sein. Und ich kann mich noch an ein Seminar erinnern, wo wir so ein bisschen die Unterschiede zwischen der Psychologie und der Psychiatrie dargestellt bekommen haben. Und da ist einem ja eigentlich auch klar geworden, da nimmt sich gar nicht so viel, außer dass die Psychiater halt dann noch mit den Medikamenten um sich schmeißen. Ne? Also man muss sagen, klar, da sind auch so hier und da andere Unterschiede, aber so im Großen und Ganzen, wenn es einem jetzt darum geht, ich sag mal, dieses typische Argument von ich möchte Menschen helfen und ich möchte mit Menschen zumindest zusammenarbeiten, dann gibt es da auch andere Bereiche, die möglich sind. Uns ist klar, wenn ihr euch das jetzt hier anhört und sagt, was seid ihr für Spasten, für mich gibt es nur das eine, das verstehe ich. Das versteht auch Lukas, wir kennen das Problem beide. Für uns gab es, oder für mich persönlich, gab es halt auch keine andere Alternative. Wir möchten nur nochmal so einen Denkanstoß geben. Ja? Und da gibt es auch andere Bereiche. Wo ich ganz kurz überlegt hatte, tatsächlich war mal, ob ich Pharmazie anfange. Das war so eine Kurzschlussidee von 1 bis 2 Tagen. So. Das war dann wieder weg. Das war aber eher, ich habe eine Absage bekommen und ich war abgefuckt. Und danach habe ich das auch wieder verworfen, so, ne? Ne, aber da gibt's noch ganz viel, genauso wie auch Ausbildung, die brauchen wir jetzt nicht alle nennen, aber auch gerade da muss man dann ja wieder sagen, schaut, bevor ihr eine Ausbildung anfangt, in diesen Katalog rein, der bei Hochschulstart sozusagen als anerkannte Ausbildung dann auch am Ende angerechnet wird, weil das wäre dann schon, würde ich sagen, ein bisschen schade, wenn man eine Ausbildung macht, die einem dann nicht, wenn man dann doch nochmal für Medizin sich bewerben möchte, die einem dann ja nicht angerechnet wird. Ne?
Ja, und guck da wirklich auch in die Liste auch, das ist ja so ein breites Spektrum an Ausbildungen. Ja, das ist ja, ich habe mir damals immer gedacht, okay, da muss eine Ausbildung zum Pfleger machen. Das wäre so quasi die einzige Option, die anerkannt wird. Aber das sind ja, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Ausbildungen das sind. Das sind ja sehr, sehr, sehr viele verschiedene, unterschiedliche. Und ja, vielleicht ist in der Liste ja irgendwas, was einem auch wirklich zusagt und gefällt, an dem man dann auch die 3 Jahre Ausbildung halt auch wirklich Spaß hat.
Ja, an der Stelle auch nochmal gesagt, auf medizinstudien.io gibt es auch nochmal so 6 Alternativen, da geht es dann wirklich auch eher um Ausbildungsberufe, die da einfach nochmal kurz vorgestellt werden, einfach was die so machen und vielleicht ist da ja was dabei. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass die alle von Hochschulstart anerkannt werden, also verlasst euch da nicht drauf, informiert euch da nochmal selbst, aber vom Ding her muss man sagen, sind das Optionen, wo ich sage, man merkt, also da würde ich sagen, man merkt im Studium schon, wer eine Ausbildung vorher gemacht hat, jetzt in der Klinik. In der Vorklinik eher nicht, aber in der Klinik merke ich das definitiv.
Ja, auf jeden Fall würde ich auch sagen. Würdest du denn jetzt sagen, dass wenn man jetzt vorher vielleicht ein Studium angefangen hat, wir kennen ja den einen oder anderen, der auch Biochemie studiert hat vorher oder zumindest angefangen hat, Biochemie zu studieren, dass einem das dann im Medizinstudium auch weiterhilft, wenn man dann noch den Platz bekommt?
Also ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, je nachdem, wie weit man ist. Aber wir hatten ja einige, die haben auch zum Beispiel, also ich komme gleich auf Biochemie, da weiß ich nicht mehr, wie das war, aber bei zum Beispiel Chemie oder Physik, da war das ja, oder auch Biologie, war das schon so, dass es vereinzelt Scheine gab, die angerechnet wurden, ne? So dass du zum Beispiel keine Prüfung mehr in dem Fach schreiben musstest oder das gesamte Fach quasi angerechnet bekommen hast. Und in der Vorklinik in den ersten 2 Jahren, muss ich sagen, ist das für die Vorklinik schon auch eine Geschichte, die einem viel Arbeit und Zeit wegnimmt, weil man doch einen sehr vollgepackten Stundenplan hat. Also da würde ich schon sagen, dass einem das was bringt. Also für die ärztliche Karriere in Anführungsstrichen würde ich nicht unbedingt sagen, dass es da was bringt, aber jetzt für den Stressfaktor schon. Also ich würde sagen, im Verhältnis würde sich, ich würde jetzt kein Physikstudium anfangen, um am Ende Physik im Studium sozusagen nicht machen zu müssen. Also im Medizinstudium. Aber es ist so ein nettes Plus, was man halt dann im Studium hat. Für Biochemie weiß ich nicht, ob die Leute sich da was hatten anrechnen lassen können. Da bin ich mir jetzt nicht
ganz sicher. Glaube ich nicht. Ich glaube, die konnten sich nichts anrechnen lassen, aber ich hatte das Gefühl, dass diejenigen schon in, vor allem in Biochemie und Chemie sehr, sehr, sehr gut aufgestellt waren.
Die waren
was das Wissen angeht, ja. So von das Vorwissen angeht. Man muss wirklich sagen, es kann einen entlasten, ja, aber man muss das auch ganz mit Vorsicht genießen, einfach weil man sich das Ganze halt nicht in Punkte anrechnen lassen kann. Also es verbessert einem jetzt nicht wirklich die Chance, ins Studium zu kommen. Vielleicht hat man hier und da mal eine Entlastung dann während des Studiums, aber das setzt ja schon wieder voraus, dass man halt den Studienplatz dann noch bekommt, ne?
Ja,
ich würde das vielleicht nur in Erwägung ziehen, wenn ich sage, okay, ich könnte mir jetzt trotzdem auch vorstellen, Biochemie zu studieren. Als Beispiel jetzt, ne, ist ja jetzt egal, welches Fach, für mich ist auch Physik. Möchte das gerne mal ausprobieren. Probiere aber vielleicht dann hinterher doch noch, mich fürs Medizinstudium zu bewerben. Aber an und für sich könnte ich mir auch vorstellen, meinen Bachelor und Master in Biochemie zu machen. Ne? Ich würde das eigentlich nur dann in Erwägung ziehen, das wirklich so zu machen, weil ansonsten verbessert man halt seine Chance halt überhaupt nicht.
Ja, da hast du definitiv recht. Und da muss man auch noch dazu sagen, gerade sowas wie Biochemie, selbst wenn man es dann nicht hätte machen müssen, im Physikum ist Biochemie dann doch wieder auch ein recht großer Brocken. Ne? Sodass du es halt sowieso nochmal dafür lernen musst. Und also wie gesagt, hast du sehr gut nochmal auseinanderklamüsert den Punkt. Das kam vielleicht bei mir gar nicht so gut rüber. Für die Chancen ändert das leider sehr wenig. Ich würde einfach jetzt an der Stelle, glaube ich, noch mal kurz zusammenfassen, was für uns so die wichtigsten Punkte sind. Oder hast du jetzt generell noch was?
Nee, ich habe keinen Punkt mehr. Fass das ruhig gerne einmal zusammen.
Also ich würde, wie gesagt, ihr bekommt den Ablehnungsbescheid und eventuell eure Punktzahl und könnt sie schon mit den Grenzen vergleichen. Ja, tief Luft holen ist scheiße. Und nachgucken, wie stand ich dieses Jahr im Verfahren da. Dann würde ich gucken, wie ist mein Abitur. Ja, habe ich ein sehr gutes Abitur, bin ich knapp an der Abi-Bestenquote vorbeigerutscht. Wenn ich das bin, dann ist man in der Regel eigentlich über das ADH reingekommen. Habe ich aber eben kein TMS gemacht, dann kann es ja durchaus sein, dass man trotzdem ins ADH gerutscht ist und darüber dann eben keinen Platz bekommen hat, weil einem da der TMS gefehlt hat. Deswegen dann den TMS schreiben. Immer wenn der TMS irgendwie offen ist, würde ich immer den TMS schreiben. Ja, und dann würde ich nochmal gucken, je nachdem, ist der Hamlet eine Option für mich? Ihr könnt den so oft schreiben, wie ihr wollt. Ihr könnt euch auch theoretisch einfach mal in den Tester reinsetzen, gucken, wie er ist und den im nächsten Jahr nochmal schreiben. Ja? Und sonst würde ich vor allem gucken, wenn ich frisch aus dem Abitur komme, noch einmal die Anleitung, wenn ich frisch rauskomme, ich habe ein Abitur in einem guten Bereich, aber nicht gut genug für die Abi-Bestenquote, denkt wirklich darüber nach, ob ihr eventuell nicht ein Jahr Erfahrung über zum Beispiel ein FSJ, was ihr euch als anerkannten Dienst anrechnen könnt, machen wollt. Ja, könnt darüber das Pflegepraktikum quasi probieren. Ihr könnt versuchen, in diesem Jahr noch über den HAMLAT reinzukommen und ansonsten den TMS schreiben fürs nächste Jahr und dann mit den FSJ-Punkten, mit den guten TMS-Punkten hoffentlich dann und eben mit auch einfach Lebenserfahrung, mit einem Jahr Lebenserfahrung nach dem Abitur dann ins Studium starten. Solltet ihr nicht so gutes Abitur haben und seid jetzt noch dabei und habt noch viele Wartesemester gesammelt, die noch bis zum Sommersemester 2022 quasi zählen, dann würde ich gucken, habt ihr den TMS geschrieben? Wenn nicht, dann ist es ein Muss, dann müsst ihr den auf jeden Fall noch durchballern. Und ansonsten gucken, habe ich eine Berufsausbildung? In der Regel solltet ihr die haben, wenn ihr über die Wartezeit quasi euch bewirbt, beziehungsweise über die ZTQ dann in dem Sinne. Und ansonsten gucken, habe ich das Jahr Berufstätigkeit auch, was mir die Punkte geben kann? Wenn nicht, würde ich das noch machen. Und ansonsten gucken, Hamnat, ja, da könnt ihr, wenn ihr den sehr, 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 sehr gut schreibt, dann könnt ihr auch darüber eine Chance haben. Und ansonsten gucken, was gibt es außer Hochschulstaat, Punkto, Privatuni, Ausland, Bundeswehr und vielleicht andere Studiengänge so für Möglichkeiten. Ja, das ist so unser Leitfaden, den wir euch so ein bisschen zusammengestellt haben. Wir haben da dieses Flussdiagramm gemacht, das ist jetzt nicht high professional oder so, aber wir können es euch trotzdem irgendwie in die Shownotes mit verlinken. Und sonst würde ich sagen, sagst du noch einmal quasi, wo man uns kontaktieren kann, bei Fragen und so.
Ja, genau, bei Fragen, Anregungen, wie immer, die E-Mail küchenmedizin@gmx.de, Küche mit UE. Sehr gerne könnt ihr Fragen, Anregungen uns schicken oder vielleicht haben wir auch irgendeine Alternative vergessen. Dann schreibt er uns einfach oder wenn wir auf nochmal die ein oder andere Alternative genauer eingehen sollen oder eine Folge nochmal dazu machen sollen. Wie gesagt, die Privatunis stehen noch auf unserer To-Do-Liste. Da wollen wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen und eine Folge zu machen oder die ein oder andere Folge zu machen. Ansonsten, wie gesagt, schreibt uns da gerne und hoffentlich hat euch die Folge, die kleine Anleitung so ein bisschen geholfen und wird euch in den nächsten, ja hoffentlich im nächsten Jahr spätestens, dann ins Studium verhelfen. Wird uns natürlich sehr, sehr, sehr freuen. Hast du noch irgendwelche Worte, Justin?
Ne, ich überlasse dir das Schluss.
Dann würde ich sagen, das ist nett, Dankeschön. Dann, wie gesagt, wir drücken euch die Daumen, alles Gute und ich schließe den Podcast.